Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.
Wenn wir Gender und Gendermedizin im sozialen Kontext sehen, dann gilt es auch, dass Mediziner und Medizinerinnen hier genau darauf achten, wo sind die Unterschiede in der Behandlung zwischen Männern und Frauen, Nebenwirkungen, Medikamentenmanagement etc.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Ja, und ich bin ja immer noch die, die hier die Fragen stellt. Und jetzt stelle ich euch ein paar Fragen, nämlich im Sinne von, hättest du es gewusst? Hättest du gewusst, dass ab dem 75. Lebensjahr die Todesrate durch Herzinfarkte bei Männern um das Fünffache steigt, bei Frauen aber um das Neunfache? Hättest du's gewusst, dass die Speiseröhre bei Frauen kürzer ist und sie deshalb 6-mal häufiger an Reizdarmerkrankungen leiden? Oder hättest du gewusst, dass Frauen im Schnitt länger auf Intensivstationen bleiben, aber insgesamt kürzere Verweildauer in Kliniken haben? Dinge, die vielleicht den einen oder anderen überraschen könnten. Und sie zeigen eindrucksvoll, und ich darf verraten, die Liste ist noch viel, viel länger, es zeigt, dass der Körper von Männern und von Frauen einfach ganz, ganz unterschiedlich ist. Und dass wir deshalb auch in unserer Medizin immer stärker darauf schauen, dass wir Männer und Frauen eben nicht gleich behandeln, sondern auf die jeweiligen Körper, auf die Bedürfnisse genauer schauen. Und das hat mit ganz vielen Aspekten zu tun, bis hin zur Medikamenteneinnahme und so weiter. Und genau deshalb plaudern wir heute über dieses Thema. Um Gendermedizin geht's heute. Und was genau dahinter steckt, das sagt mir die Frau, die mir jetzt gegenüber sitzt. Sie ist die neue Geschäftsführerin der Landespflege- und Betreuungszentren GmbH in der Oberösterreichischen Gesundheitsholding und sie ist ausgewiesene Expertin für Gendermedizin. Herzlich willkommen, Anna-Maria Dieblinger.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Jetzt gibt es das X und das Y, diese zwei kleinen, feinen Buchstaben, die so einen wahnsinnig großen Unterschied machen. Die einen haben zwei X, die einen haben ein X- und ein Y-Chromosom. Wir reden von Frauen und Männern. Das heißt, die Unterscheidung an sich ist ja uns eigentlich klar, sollte uns irgendwie klar sein. Aber, und jetzt schreien wir seit vielen Jahren nach Gleichbehandlung, wenn es um Männer und Frauen geht, vor allem in der Arbeitswelt, in der Medizin, sollte sie eigentlich anders sein. Und das ist ein relativ neues Fach, nämlich dieses Fach der Gendermedizin. Erklären Sie uns doch mal für alle, die jetzt sagen, Gender was? Schon wieder was mit Gender. Was ist denn eigentlich Gendermedizin?
Also Gendermedizin meint beide Geschlechter, Männer und Frauen, aber im sozialen Kontext, im sozialen Umfeld. Sie haben schon angesprochen, es gilt in der Arbeitswelt das Thema der Gleichbehandlung, sprich auch Einkommen. Und gerade wenn ich mir nur das klitzekleine Thema Einkommen mitnehme und Gendermedizin betrachte, dann kann sich die Frau heute nicht dieselbe medizinische Leistung gut tun, als Männer das können. Ja? Denken wir an den Zahnersatz, denken wir an Wahlärzte, denken wir an spezielle therapeutische Maßnahmen. Wenn Frauen hier eine soziale Ungleichbehandlung erfahren, dann hat das Auswirkungen auch auf medizinische Belange. Wenn wir aber Gender und Gendermedizin im sozialen Kontext sehen, dann gilt es auch, dass Mediziner und Medizinerinnen hier genau darauf achten, wo sind die Unterschiede in der Behandlung zwischen Männern und Frauen, Nebenwirkungen, Medikamentenmanagement etc.
Also ein sehr spannendes Thema, aber noch ein relativ junges in der Forschung.
Ja, Marianne Legato, eine Wissenschaftlerin aus Amerika, hat 2000 begonnen mit diesem Unterschied, diesen Unterschied aufzudecken. Wir haben an der JKU immer diese Gender-Lehrveranstaltungen gehabt, die anfangs, ja, wo man immer gefragt hat, ja, und Gender, bitte.
Ah, ich war da mittendrin, statt nur dabei. Ich hatte sie. Und da hat man sich schon gefragt, was,
ja,
Gender?
Genau.
Ist aber Gott sei Dank schon ein paar Jahre her.
Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich, wenn man nur diese Gleichstellung sieht in der Gesellschaft, man muss ja die Ungleichbehandlung in der Medizin auch mitbedenken. Und damals hat es gar nichts gegeben. Also diese ersten Forschungen haben 2000, 2003 begonnen. Da waren auch die Publikationen sehr dürftig noch, wenn man in den Datenbanken recherchiert. Aber in den letzten Jahren ist sehr viel dazugekommen und es liegt an uns in der Forschung, in der Wissenschaft hier diese Themen aufzugreifen und praktikabel umzusetzen, so dass Mediziner und Medizinerinnen was davon haben und auch, dass Patienten und Patientinnen verstehen, was tut mir persönlich als Frau, als Mann gut oder wo muss ich nachjustieren?
Gab es einen Auslöser, warum man gesagt hat, okay, vielleicht müssen wir uns das doch genauer anschauen? Gab es Vorfälle oder eben Erkrankungen, wo man gemerkt hat, naja, irgendeinen Unterschied wird es da doch geben zwischen Männern und Frauen?
Naja, es ist ganz klar, wenn man, also ich habe selber zu recherchieren begonnen bei Fehldiagnosen. Wo werden Frauen fehldiagnostiziert bei bestimmten Erkrankungen? Ja, der Klassiker, man spricht immer vom Herzinfarkt. Das ist aber tatsächlich so, dass Frauen andere unterschiedliche Symptome haben als Männer. Und Männer sind in der Literatur beschrieben. Also was wir in der Medizin, in der Pflege, in therapeutischen Berufen lernen, ist männlich tradiertes Wissen. Das heißt, die Symptome sind vom Mann beschrieben und weniger oft von der Frau. Frauen kommen in der Literatur dann vor, wenn es um Hormone geht, um Gebären geht oder ganz frauenspezifische Erkrankungen, aber nicht bei Darmerkrankungen zum Beispiel. Bei Herz habe ich schon gesagt, bei Nierenerkrankungen, Lungenerkrankungen, sonstige Themen, da wird kein Unterschied gemacht. Und wir wissen aber, dass die Hormone einen brutalen Einfluss haben auf unseren Stoffwechsel. Ja. Und und das soll eigentlich zukünftig anders gesehen und auch gelehrt werden.
Jetzt gibt es natürlich diese anatomischen Unterschiede, die wir kennen. Ja, es gibt eben auch die Genetik, die wir mitbekommen haben, die ja auch zum Teil unterschiedlich ist und eben auch die Hormone. Was sind denn noch so Dinge, die bei der Frau oder beim Mann, jetzt wertfrei eigentlich, einfach anders funktionieren sozusagen, auf die man schauen könnte?
Also in meinen Vorträgen sage ich es immer zum Schluss, den Männern und den Frauen, achtet auf euch und nehmt euch ernst, weil gerade der gesellschaftliche Einflussfaktor, einem Mann, wenn der sagt, ich habe Schmerzen, dann ist die Frau diejenige, die rennt, ja, und den Notruf betätigt. Umgekehrt sagt die Frau zum Mann, mir ist irgendwie so ungut, alleine Frauen betiteln es auch schon ganz anders, nehmen sich schon ganz anders wahr und bewerten Dinge oft eher so abschwellig, ja. Und wenn eine Frau sagt, mir ist nicht gut und so, dann ist umgekehrt der Mann, der zur Frau sagt,
wird schon wieder.
Genau.
Jetzt tu nicht das so.
Ja, genau. Also die Wertigkeit und auch die eigene Botschaft, wie ich etwas kommuniziere. Es gibt schöne soziologische Studien, wo gemessen wurde, wie lang redet ein Mann als Arzt mit einer Frau. Und umgekehrt. Und da ist es durchaus, dass der Mann als Patient ernster genommen wird als die Frau. Und da liegt es auch an uns Frauen, Dinge vielleicht nicht in verpackten Dreizeiler-Sätzen zu berichten, wenn man in der Notaufnahme ist und erzählen, was man am Nachmittag gemacht hat, was man gekocht hat und wie das dann zu den Schmerzen gekommen ist. Das hört der Mann als Arzt gar nicht in dieser Form. Männer sagen, da tut's weh und aus. Ja. Und das ist es eigentlich. Viel kürzere Botschaften. Man kennt eh das Beispiel mit dem Mülleimer, ja. Wenn man den Mülleimer nur hinstellt und die Frau glaubt, er sieht schon, ja. Der Mülleimer geht nicht hinunter. Man muss eine kurze Botschaft, der Müll in die Mülltonne, ja. Und so ungefähr ist es in der Medizin auch, wenn in der Notaufnahme etwas, eine Frau mit einem Arzt spricht, dann wäre es halt gut, kurze Informationen, klare Botschaften zu senden und nicht die hundertste Schleife, um den Satz zu machen, damit man zum Schluss eigentlich nicht mehr weiß, was war jetzt eigentlich.
Denn die Symptome sind eben sehr unterschiedlich. Wir haben schon ein bisschen angesprochen. Reden wir doch mal über diese verschiedenen Erkrankungen und die unterschiedlichen Symptome. Und da ist eben dieses Nummer 1 Beispiel, der Herzinfarkt. Mhm. Wie äußert sich denn jetzt ein Herzinfarkt bei einem Mann? Man kennt es ja, oder? Man hat es vor Augen. Das ist ja irgendwie so, man greift sich ans Herz, sackt zusammen, sagt Schmerzen in der Brust. Wie ist denn das Symptom im Vergleich oder die Symptome im Vergleich bei den Frauen?
Mhm. Also der Mann klassisch, wie im Lehrbuch beschrieben, sehr oft, sage ich jetzt, muss nicht immer sein, ja. Der Schmerz, wirklich ein bedrohlicher Schmerz in der Brustgegend und ausstrahlend in den linken Arm. Das ist so der klassische Schmerz. Bei der Frau ist es eher ein sehr Unwohlsein und Ausstrahlen. Das können einmal Kieferschmerzen sein, das können Rückenschmerzen sein, Oberbauchschmerzen. Und da muss man auch ein bisschen mitdenken, dass die Anatomie der Frau ja eine Spur anders ist. Es ist die Speiseröhre immer ein Stückchen kürzer als beim Mann. Das Herz liegt schon auch in der richtigen Position, aber ist tendenziell etwas kleiner, aber genauso elastisch wie beim Mann. Das sind Feinheiten. Aber diese Feinheiten machen es dann letztlich vielleicht auch aus. Und vor allem, wir Frauen können diese Kieferschmerzen, diese Rückenschmerzen sofort kombinieren und sagen, das kommt jetzt, weil ich im Garten gearbeitet habe. Das habe ich, weil ich das und das gegessen habe. Ja? Also wir haben sofort Erklärungen. Der Mann, der durchschnittliche, ich spreche immer vom durchschnittlichen Mann und von durchschnittlichen Frau, die haben nicht so schnell Erklärungen. Die sagen, da tut's weh und aus. Ja?
Also wir diskutieren es mit uns selbst oft einmal weg, bevor wir uns auch Hilfe suchen. Da müssen wir uns selbst als Frauen auch an die Nase nehmen, das auch ernst zu nehmen, wenn da wirklich was auftaucht. Und jetzt kommt auch da dahin hinzu, was ich auch gelesen habe, dass da die Hormone gerade beim Herzinfarkt bei der Frau sehr wohl eine Rolle spielen.
Die Frau hat den Östrogenschutz relativ lange. Also das Hormon Östrogen schützt quasi die Frau vom frühen Herzinfarkt. Man hat immer gesprochen, der Herzinfarkt ist eine Männererkrankung.
Die Managererkrankung.
Die Managererkrankung. Ja, was ist mit den Managerinnen? Die müssen ja genauso. Nein, Scherz am Rande. Also die Frau hat den Herzinfarkt einfach später. Und in der Vergangenheit, wenn wir uns die Statistik anschauen, dann wurde der Herzinfarkt frühzeitiger berechnet, das heißt, es sind überwiegend laut Statistik mehr Männer verstorben als Frauen. Und man hat Frauen gar nicht wahrgenommen. Also unerkannte Herzinfarkte sind ja bei der Frau nach wie vor Thema, weil man vielleicht sich selber nicht ernst nimmt und dann am nächsten Tag also oder in der Nacht verstirbt, weil man das selber übersieht. Oder in der Notaufnahme Hinterwandinfarkte, das sind immer so ein Thema. Darum ist immer routinemäßig beim Oberbauchgeschehen immer auch ein EKG dabei. Aber da haben wir in der Medizin auch schon viel gelernt und auch umgesetzt, was ganz, ganz wichtig ist. Aber dieses sich ernst nehmen ist schon ein Thema und die Statistik halt auch ausweiten und genauer schauen, was passiert tatsächlich. Outcome zum Beispiel bei Frauen nach Intensivstationen. Frauen versterben häufiger auf Intensivstationen, haben wesentlich mehr Blutkonservenverbrauch. Ja. Also es ist nicht sehr, wenn eine Frau im Krankenhaus ist, hat sie... Ja, sie geht zwar schneller wieder hinaus, ja, sie ist schneller bei den Entlassungen, aber wenn sie wirklich dramatische Erkrankungen hat, auf der Intensivstation ist, Herzoperationen hat und so weiter, dann ist sie diejenige, die den schlechteren Outcome hat.
Mhm. Eigentlich richtig schlimm, wenn man so drüber nachdenkt. Ja. Und auch, glaube ich, nicht sehr bekannt, eben zum Beispiel, dass mehr Frauen auf der Intensivstation auch tatsächlich versterben. Mhm. Ist mir total neu. Mhm.
Ja, eben der Blutwasserhaushalt im Körper, die Muskelmasse beim Mann, das ist ja alles unterschiedlich. Die Hormone fließen mit ein und so weiter. Und wir können halt auch nur in der Klinik das leisten, wie halt die Menschen dann, in welchem Status sie hereinkommen. Und das ist schon ein großes Thema. Alleine, wenn ich mir anschaue, Blutvolumen, ja, wenn Sie mit einem Anästhesisten, mit einer Anästhesistin sprechen, dann sagen die immer aufpassen bei den Frauen. Wir müssen das umrechnen. Es wird immer aufs Körpergewicht umgerechnet. Und das wäre etwas, was ganz einfach wäre, viel mehr auf Körpergewicht umzurechnen, weil das Thema Medikamente ist ja auch in der Gendermedizin ganz vorne dran. Dann ist es so, dass im Schnitt die meisten Medikamente, nicht alle, aber die meisten Medikamente auf den 75-Kilo-Mann berechnet worden sind. Und
ja, wir hier herinnen, es hat keiner 75 Kilo, außer, und es ist auch umgekehrt, wenn man jetzt zum Beispiel 150 hätte, dann passt es ja eigentlich auch nicht. Ja. Das heißt, ich muss mit dem Apotheker, mit der Apothekerin sprechen, passt die Dosis? Und noch einmal zurück, es gibt Fächer in der Medizin, die berechnen sehr wohl nach Körpergewicht auch die Dosis der Medikation.
Also das ist schon auch etwas, worauf man selbst auch achten kann. Und es gibt eben schon ganz viele Beispiele, auch jetzt, wenn wir Richtung Medikamente schauen, dass Medikamente auf Männer und Frauen unterschiedliche Wirkungen haben.
Ja, ganz klar. Bei Schmerzmedikamenten ist das so der Klassiker. Ja? Ich meine, Medikamente, ganz einfach gesagt, wenn Sie als Frau Alkohol trinken, dann sind Sie schneller beschwipst. Das ist so die leichte Erklärung auch, wie funktioniert das mit den Medikamenten. Der Speisebrei im Magen verbleibt bei der Frau länger und wir verdauen halt dann auch viel besser, gell? Also, aber bei den Medikamenten ist es schon so, zum Beispiel Morphium wirkt bei der Frau besser, beim Mann weniger gut. Und das ist, glaube ich, schon ein hartes Thema, wenn man das nicht weiß. Also,
auch Schlaftabletten habe ich gelesen, gibt es große Unterschiede.
Genau, in Amerika haben sie ein neues Medikament eingeführt, eine Schlaftablette. Die Frauen wie ist man drauf gekommen? Die Frauen haben überdurchschnittlich häufig in den Morgenstunden, wenn sie zur Arbeit gefahren sind, Autounfälle produziert, weil die Frauen geschlafen haben. Sie sind am Steuer eingeschlafen, weil das Medikament so stark nachgewirkt hat. Und das sind schon Dinge, wo man eigentlich einfordern muss, dass Medikamentenforschung von der Pharmaindustrie auch bei Frauen getestet wird, weil das ist eigentlich prekär. Weil wenn Sie sich vorstellen, Sie nehmen eine Tablette und pennen dann weg im Auto und haben einen schweren Unfall, ich meine, das ist ja dramatisch. Das ist jetzt nur ein Beispiel.
Woran liegt es denn, dass hauptsächlich Männer in solchen Studien vorkommen?
Ja, weil es leichter und weil es einfach und kalkulierbar ist. Ich meine, es hat das Thema Kontergan gegeben. Also es war dieses Medikament, wo dann die Kinder, die mit den verstümmelten Extremitäten zur Welt gekommen sind. Also Männer sind viel einfacher kalkulierbar. Alleine vom Hormonstatus, alleine von Menstruation. Wenn eine Frau während in einer Studie wäre und sagen würde, ich habe jetzt Kopfschmerzen, dann kann das von der Menstruation kommen oder von anderen hormonellen Themen. Und das ist nicht so leicht kalkulierbar. Das heißt, es werden die Studien wesentlich teurer, weil man ja das alles rausrechnen müsste. Aber es gehört in Zukunft gemacht.
Bis dorthin, dass auch männliche Tiere eher verwendet werden, habe ich
ja,
gelesen.
Ja, genau. Genau, in der Forschung werden Ratten, ja, männliche Ratten eher verwendet. Und das ist halt schon ein Thema. Ja. Ich meine, ich sage immer so, Gendermedizin ist jetzt zu 2000 hochgekommen. Ja. Wenn wir zurückdenken, wann war die erste habilitierte Frau in Österreich? Das war 1907, ja. Das war gerade eigentlich gestern. Wann haben Frauen wählen dürfen? Jetzt haben wir das Thema Gendermedizin. Aber ich denke schon, dass wir noch einmal 100 Jahre brauchen werden. Leider Gottes, bis wir dort sind, wo wir hinwollen. Aber wir sprechen heute von KI, von Computer, von Digitalisierung und so weiter. Und wenn die Basisdaten nicht stimmen, dann müssen wir uns wirklich fragen, wo geht unsere Reise hin? Wenn Frauen über das männliche Geschlecht gerechnet werden.
Absolut, kann man nur unterschreiben. Wenn man nochmal ein bisschen auf die Krankheiten zurückgeht, die unterschiedlich sind. Jetzt haben wir gesagt, okay, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind so ein Thema, Herzinfarkt. Was wären denn noch andere Erkrankungen, die bei Männern und Frauen unglaublich unterschiedlich sind?
Ja, es gibt die Reizdarmerkrankungen, also Magen- und Reizdarmerkrankungen, alles, was so den Speisetrakt betrifft, weil eben die Hormone auch den den Stoffwechsel sehr stark beeinflussen. Dann gibt es natürlich auch Unterschiede in Hauterkrankungen, würde man gar nicht so glauben. Ja. Also Allergien sind gerade bei Frauen eher Thema, wenn es um Hausstaub geht, klarerweise. Ja. Männer sind eher betroffen von Allergien aus chemischer Industrie oder sonstigen, also alles, was so im Arbeitsprozess benutzt werden muss oder beruflich eingesetzt werden muss, auch irgendwie logisch. Und
Was fällt mir? Ja, Lungenkrebs zum Beispiel, Krebstumorarten, ja, auch unterschiedlich, keine Frage.
Da denkt man sich, ja gut, das Prostatakrebs Männer, ja. Brustkrebs Frauen, also da hat man quasi die Unterscheidung, aber eben, es ja. gibt noch andere.
Ja, aber gerade auch beim Brustkrebs, da wird der Mann eher unterschätzt. Genau. Ja, der hat ihn zwar nicht so häufig wie die Frau, aber da wird er eher nicht so oft erkannt. Aber Lungenkrebs emanzipieren sich Frauen, ja, wenn man sich anschaut, die Raucherinnenrate, die ist im Steigen begriffen, die Raucherrate eher im Sinken. Und Lungenkrebs ist eine Krebsart, die war eher bei den Männern, jetzt auch Frauen. Alle anderen Tumorarten, klarerweise, ja, gibt's auch Unterschiede, aber ja.
Also total interessant natürlich, wie das auch unterschiedlich zu betrachten ist und wie einfach Frauen eben unterschiedlich reagieren, unterschiedliche Symptome haben und Männer eben auch, also da auch wirklich in beide Richtungen. Ich habe das schon einmal thematisiert in einem Podcast, da ist es um das Thema chronische Schmerzen gegangen, aber auch an Sie nochmal die Frage, Schmerzempfinden. Welche Unterschiede gibt es zwischen Männern und Frauen? Vermeintlich leiden Männer ja eher. Mhm. In meinem Podcast-Interview habe ich genau das andersrum gehört, dass Frauen eigentlich eher Schmerz empfinden, aber vielleicht durch das gesellschaftliche Drumherum vielleicht trotzdem mehr aushalten.
Mhm. Also gerade beim Schmerz würde ich mir nicht sagen trauen, dass der Mann eher der Leidende ist, ja, und Ding. Und die Frau eher das aushält, ja. Ich meine, Kinder kriegen ist nicht lustig, ja. Aber, also.
Punkt.
Ja, genau. Aber es ist eher aus meiner Sicht und Wahrnehmung das Umfeld, das auch die Schmerzen triggert und macht. Weil wenn ich mir anschaue, wenn ein Patient von einer Skala von 1 bis 10 sagt, ich habe 8 als Schmerz, dann ist das so. Dann ist das für ihn Realität, ob Mann oder Frau. Und dann muss man halt dagegen wirken. Dann muss man halt das richtige Schmerzmedikament finden, was dann passt und den Schmerz senkt. Aber was eher schon ist, ja, ein Beispiel, ich habe mal mit einem Zahnarzt gesprochen und der hat gesagt, ja, eine Familie ist neu in den Ort gekommen und zuerst werden die Kinder geschickt, ja, ob dann alles passt, dann geht die Frau und erst zum Schluss kommt der Mann, damit alles ganz sicher ist und damit der auch geprüft ist, dass der Zahnarzt alles richtig macht. Also, dass jetzt Männer mehr leiden sind, kann ich jetzt so nicht bestätigen. Es kommt immer drauf an, wie. Und wir in der Gesellschaft machen ja etwas. Und wenn ein Mann sagt, es geht mir so schlecht und so furchtbar, dann sind es ja wir Frauen, die sofort rennen und sagen, na, ich hol dir was, ich bring dir was und mach dann Tee und komm und Ding. Und die Frauen, die sagen ja oft gar nicht, mir geht schlecht, weil das Funktionieren, wer kümmert sich um die Kinder, der Haushalt, Doppel- und Mehrfachbelastung, es bringt uns ja oft auch gar nichts. Zu jammern.
Das stimmt. Kennt man oft als eigene leidvolle Erfahrung, dass man sich eben auch ganz oft um die anderen kümmert und dann vielleicht ein bisschen auf sich selbst vergisst. Auch als Frau, kann aber natürlich auch für Männer gelten. Und da sind wir schon auch bei einem Thema, nämlich die Psyche. Mhm. Jetzt wissen wir auch, Depressionen werden eher bei Frauen diagnostiziert. Liegt das daran, dass Frauen einfach eher unter Depressionen leiden? Oder sind wir da wieder in so einem Gap, in so einem Spalt in dieser Wahrnehmung?
Genau. Es gibt gerade im mittleren Alter, so zwischen 35, zwischen 30 und 45, wo wir Kinder kriegen, Haus bauen, heiraten, Schulden machen, Scheidung ansteht und so weiter. Also unglaublich viel. Und meist geht man in der Situation auch. Man bekommt die Kinder, man geht Teilzeit arbeiten, man hat mega Belastung und wenn man Männer und Frauen laut Mikrozensuserhebung Statistik Österreich fragt, mit wem oder wie viele Stunden arbeitet ihr, also Geld verdienen, Kinder, also aufpassen, Haushalt und so weiter, dann sagen die Männer 44 Stunden in der Woche und die Frauen sagen von sich aus schon, auch wenn sie Teilzeit sind, 65 Stunden. Das heißt, dieser ungefähr 20 Stunden Gap lässt uns auch weniger schlafen. Wir haben wesentlich mehr Belastungen. Also es ist kein Wunder, dass wir Rückenschmerzen haben, Schlafstörungen haben. Und wenn ich nicht schlafe, dann bin ich am Limit. Dann kann es schon sein, wenn ich beim Hausarzt mit den Kindern zur Vorsorgeuntersuchung bin, dass mir die Tränen über die Wange rinnen und ich völlig am Boden zerstört bin, weil ich es einfach nicht mehr schaffe. Und welcher Arzt, welche Ärztin sagt dann, holen Sie sich Hilfe, spannen Sie Ihren Mann mehr ein oder sonstiges? Das sind einfach Familiensituationen, die dazu auch beitragen, dass Frauen oft sich belastet und überlastet fühlen. Und dann gleich die Diagnose Depression zu kriegen oder mit Schlafmittel ausgestattet. Frauen sind die Hauptkonsumentinnen von Schlafmitteln. Gerade wenn ich in diesem Alter beginne mit den Schlafmitteln und mit Antidepressiva und mit irgendwelchen Muskelentspannungstabletten, dann bin ich in der Schiene drinnen. Wenn ich da nicht rauskomme, dann wird es schwierig.
Aber ist es tatsächlich so, dass Männer einfach da belastbarer sind?
Nein, belastbarer, sie schauen mehr auf sich. Man sieht auch bei Studien im Sport, im Sportverhalten, die Frauen machen zwar Sport, aber dann kommen die Kinder und dann hören sie mit dem Sport auf. Und dann ist es aus mit dem, wo ich sage, ich gehe jeden Tag laufen, ich fahre mit dem Fahrrad, ja. Und die Männer behalten das bei. Männer sind durchschnittlich wesentlich sportlich aktiver. Das heißt, sie nehmen sich dann auch die Zeit, ja, und sagen nach der Arbeit, ich gehe jetzt noch mit meinen Kollegen laufen oder auf ein Bier oder relaxen. Wann machen wir Frauen das? Gerade in dieser Familienphase wird es immer weniger und wir schlittern eigentlich da in eine quasi Falle hinein, wo wir nur schwer wieder rauskommen.
Aber wie lässt sich das erklären? Ist das, weil das einfach gesellschaftlich erwartet wird, dass wir genau. Frauen das machen? Oder ist das was wir uns einfach selbst auferlegen, weil es irgendwie in uns drinnen steckt?
Na, das ist Erziehung, das ist Sozialisation, das ist Gesellschaft. Gutes Beispiel, ich habe ja früher im Entlassungsmanagement gearbeitet und wenn ein Mann gesagt hat, für seine pflegebedürftige Frau, er braucht einen Heimplatz, dann war das klar, der Arme kann das nicht. Wenn eine Frau gesagt hat, ja, mein Mann, ein Heimplatz, dann, na wieso, die kann doch das machen zu Hause, die kann ihn doch pflegen. Ja, also diese Erwartungen, die an die Frau gestellt sind, sind schon sehr immens und groß, was eigentlich oftmals uns auch wirklich kaum Freiraum lässt.
Ändert sich das?
Ich hoffe es. Gerade mit solchen Themen sollte uns bewusst werden, dass wir mehr und mehr hier gegensteuern sollten und Nein sagen sollten.
Wenn Sie so ein bisschen in die Zukunft blicken, jetzt auch in Richtung der Forschung und generell dem Thema der Gendermedizin, wenn Sie so in 15 Jahren, was glauben Sie, was sind die wichtigsten Entwicklungen, wo werden wir stehen?
Also ganz wichtig ist, also Thema Medikamentenmanagement steht ganz vorne, auch gesellschaftlich mehr Eigenverantwortung hier zu übernehmen. Wir sprechen in Österreich oder im europäischen Raum immer von der Gesundheitskompetenz, also dass Frauen auch selber ganz aktiv einfordern und fragen, was tut mir gut, dann wird auch indirekt die Forschung wachgerüttelt. Das sind die Themen, die kommen werden. Wir werden, und das traue ich mich schon sagen, dass Mediziner und Medizinerinnen hier wirklich auch diese geschlechtsspezifischen Aspekte schon in der Behandlung mit einfließen lassen, aber eher selbstverständlich mit einfließen lassen. Und das muss noch einmal mehr herausgestrichen werden und auch diese Vernetzung zwischen naturwissenschaftlicher Medizin und also Naturwissenschaften generell und den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, aber auch die Technik. Also alle drei Wissenschaftszweige verbunden, verwoben, um diese Themen aufzugreifen, weil alleine wenn ich mir anschaue, was die Autoindustrie zum Thema Gender macht, ja, was Knieprothesenhersteller zum Thema Gender machen, also geschlechtsspezifische Unterschiede schon in der Prothetik oder Matratzenhersteller, unterschiedliche Matratzen für Männer und Frauen. Also es ist unwahrscheinlich. Die Industrie erkennt das schon sehr stark. Und da müssen wir halt zügig nachziehen.
Das ist übrigens auch etwas, an das man gar nicht denkt, aber dass eben zum Beispiel Autohersteller quasi männliche Crash-Test-Dummies immer hatten. Man hat es gar nicht darauf geachtet, dass eine Frau vielleicht anders irgendwie reagiert auf einen Crash.
Ja, und eine Frau hat andere Verletzungen bei einem Crash. Und da muss der Gurt dementsprechend und auch der Airbag richtig eingestellt werden. Aber wir sind noch weit weg vom Gender-Auto, also keine, keine Sorge. Aber alleine, ich war vor, ich glaube, es sind mittlerweile 20 Jahre aus im Umweltbundesamt in Österreich und damals hat man sogar schon überlegt, die Grenzwerte für bestimmte Partikel, Einflussfaktoren aus der Umwelt geschlechtsspezifisch umzurechnen. Und das ist dann schon ein cooles Thema, wo ich sage, Gender ist so in so vielen Bereichen drin, wir haben es noch gar nicht alles erfasst, wo.
Was wäre denn Ihr Tipp an jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die denken, boah, ja, ach Gott, das habe ich mir noch überhaupt noch nie überlegt. Und gibt es etwas, wo Sie sagen, schaut auf das oder das nächste Mal in der Apotheke oder für Männer und eben auch Frauen, für beide, gibt es da einen Tipp?
Also vor allem die Frauen sollen sich ernster nehmen, was das Gesundheitsverhalten anlangt, die Gesundheitsvorsorge und auch das Thema Medikamentenmanagement und so weiter. Ärzte und Ärztinnen wissen um das Thema. Bitte fragen, das ist das Erste. Auch in der Kommunikation eher klare Botschaften zu senden, wenn Sie jetzt mit einem Arzt sprechen oder einer Ärztin sprechen und nachzufragen beim Apotheker oder bei der Apothekerin, wenn irgendetwas Ihnen komisch vorkommt, passt die Dosis und kann man das ändern oder auch passen die Medikamente generell zusammen. Also das ist etwas, da kann jeder auf sich achten und je mehr gefragt wird, desto mehr kriegen Sie an Antworten und das ist doch das Schöne.
Genau, und Wissen ist das eine, und aber Bewusstsein ist eben das andere. Und je mehr wir auch nachfragen, desto bewusster wird es vielleicht eben auch unseren Medizinerinnen und Medizinern, obwohl ja auch Gendermedizin jetzt in der Ausbildung schon mit drinnen ist.
Ja, genau. In der Lehre, also im humanmedizinischen Studium, ist Gendermedizin verankert, auch in den Gesundheitsberufen, in den Pflegeberufen, in den therapeutischen Berufen wird es gelehrt und findet auch immer wieder auch so punktuell in anderen Lehrveranstaltungen statt.
Zum Abschluss eine Frage, die ich allen stelle. Was ist denn die eine Sache, die Sie täglich tun, die Sie gesund und glücklich macht?
Lachen. Lachen ist das beste Mittel, weil irgendwie positiv durchs Leben gehen ist eine schöne Sache und man kommt mit der Umwelt ganz super in Kontakt. Und das ist das, was ich jeden Tag mache.
Man sagt ja auch so schön, ein Lächeln ist der kürzeste Abstand zwischen zwei Menschen.
Genau.
Und jetzt lachen wir uns nochmal gut an. Genau. Ich sage vielen Dank für diese Einblicke. Sehr, sehr spannend, was sich hier tut. Und da werden wir auch ein Auge drauf werfen, wie es in der Zukunft sein wird. An dieser Stelle sage ich auch immer danke fürs Zuhören. Wer sich für Gesundheitsthemen interessiert, bitte jeden Mittwoch die Gesundheitsbeilage der Oberösterreichischen Nachrichten aufblättern. Da steht ganz, ganz viel drinnen auf nachrichten.at/gesundheit. Auch alles gesammelt und natürlich alle Podcast-Folgen. Da sind schon sehr, sehr viele spannende dabei. Gesund und glücklich überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf nachrichten.at/podcasts. Gerne wieder reinhören. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal.
Danke.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.